Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute ist der 1. November 2019. Großbritannien ist immer noch Teil der Europäischen Union und das gibt uns Gelegenheit, uns heute um andere Dinge zu kümmern. Yes! Wuhu! Wo ist meine klatschende Menge, wenn ich sie brauche? Nun, zum Beispiel können wir uns heute damit auseinandersetzen, wie wir als Gesellschaft mit Rechtsextremen umgehen. Mit denen, die rassistische Gedanken verbreiten, die andere Menschen ausschließen wollen, andere Menschen abwerten. Was machen wir mit denen? Wir gucken uns ein ganz praktisches Beispiel an. Aus Sülfeld in Schleswig-Holstein, da trommelt der Pastor der Gemeinde jetzt für Widerstand und Abgrenzung, macht aber durchaus auch Gesprächsangebote.
Würden die jetzt hier kommen, auch in den Gottesdienst, ich würde sie nie rausschmeißen. Ich würde auch deren Menschlichkeit erstmal nicht in Frage stellen. Aber ganz klar, das, was sie sagen und das, was sie tun, verurteile ich aufs Schärfste. Da gibt es für mich auch keine Entschuldigung. Und damit müssen die leben. Und ich sage auch, also ich würde nie Gewalt anwenden, das lehne ich strikt ab. Und das aber, was passiert, was in den Grundfesten erschüttert hat, und da muss man ganz klare Worte finden.
Was genau da vorgefallen ist und wie die Gemeinde jetzt gemeinsam reagiert, das erzählt unser Reporter gleich. Und wir beschäftigen uns mit dem Internet in Russland. Das soll jetzt nämlich souverän werden, also quasi abgekoppelt vom World Wide Web. Und das könnte ein schönes Zensurinstrument für die Regierung werden, fürchten zumindest KritikerInnen. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Souveränes Internet, so nennt Russland sein neuestes Projekt, das den russischen Teil des Internets quasi plopp abkoppeln soll, bei Bedarf. Es gibt eine offizielle Begründung dafür, die unser Korrespondent Tilko Gries gleich erläutern wird, und eine inoffizielle. Da kommt dann das Stichwort Zensur ins Spiel. Und dann ist da ja noch die Frage, geht das alles überhaupt? Also, Tilko, bitte erklär mal die Grundgedanken.
Es gibt zwei Grundgedanken dahinter, zwei Ziele. Das eine Ziel ist das Offizielle und das ist genau das, was du da genannt hast. Das ist die Überschrift auch des Gesetzes. Da steht dann drin, ein Gesetz zur Schaffung von Stabilität und Sicherheit im Internet und so weiter, bla bla bla. Und da wird insinuiert, also da wird unterstellt, dass es eine Bedrohung gäbe für das russische Internet, eine Bedrohung aus dem Westen, aus dem Ausland, und darauf wolle man sich vorbereiten und eben in der Lage sein, im Falle einer solchen Bedrohung das eigene Netz, das russische Internet abzukoppeln vom Rest der Welt, damit es eben stabil und sicher weiterlaufe. Jetzt fragt man sich, was für eine Bedrohung soll das denn sein oder wo soll die herkommen? Habe ich mich auch gefragt, fragen sich viele. Das wird aber auch so natürlich nicht erklärt, denn es gibt sie ja auch in dieser Form gar nicht, diese Bedrohung. Niemand hat die Absicht, das russische Internet vom Rest der Welt, von außen jedenfalls, abzukoppeln. Mhm. Wenn man soweit schon mal gedacht hat, dann kommt man zum zweiten Ziel, zum inoffiziellen Ziel. Es geht darum, die Möglichkeit dazu zu schaffen, Inhalte zu kontrollieren und das russische Internet stärker politischer Kontrolle zu unterwerfen.
Aha. Also so ein bisschen der Opposition auch ihren Raum nehmen?
Ja, auch noch weiter nehmen. Dazu gibt es ja schon ganz, ganz viele Gesetze und es gibt ganz, ganz viele Verurteilungen und Geldstrafen und ich weiß nicht, was noch alles. Mhm. Oder ich weiß schon, was noch alles, aber also sehr, eine sehr, sehr lange Liste. Das ist sozusagen, das sind die Methoden aus der analogen Welt. Und jetzt gibt es schon länger auch Gesetze, Paragraphen, die Meinungsäußerungen im Netz unter Strafe stellen. Und trotzdem bleibt das Gefühl der Bedrohung für den Machtapparat. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist nicht einfach nur ein Narrativ, sondern ich glaube, das wird in den Kreisen der Entscheider, den Präsidenten eingeschlossen, tatsächlich auch geglaubt, dass wenn man Dinge nicht kontrolliert, sie zu einer Bedrohung für das eigene System, das Regime und den eigenen Machtapparat und seine eigene Position darin bedeuten können. Und also muss Kontrolle ausgeübt werden. Das ist im Netz einigermaßen kompliziert. Und wenn es nicht reicht, Blogger einzuknasten oder zu verurteilen oder zu Geldstrafen zu verurteilen, dann muss man eben die Inhalte kontrollieren. Und das ist dann technisch schon sehr viel aufwendiger. Aber genau dazu ist heute eben ein ganz wichtiger Schritt getan worden.
Das heißt also, man versucht, das Internet technisch unter Kontrolle zu bringen, ja im Prinzip auch, ich würde mal sagen, Seiten zu sperren. Geht das denn technisch überhaupt?
Also, man hat mir erklärt, dass das schon möglich ist, dass es in Russland aber wahrscheinlich lückenhaft bleiben wird. Mhm. Mal so erklärt, dass man es versteht. Die Provider, es gibt tausende Provider, ein paar ganz große und sehr, sehr viele sehr kleine. Das Internet in Russland übrigens funktioniert außerordentlich gut. Es ist außerordentlich schnell, es ist außerordentlich weit verbreitet und es ist sehr, sehr günstig im weltweiten Maßstab. Das ist alles sehr, sehr positiv eigentlich. Diese Provider bekommen jetzt eine technische Ausrüstung. Man kann sich das als eine Art Kasten vorstellen. Dieser Kasten, durch diesen Kasten läuft der ganze Traffic hindurch. Also alle Daten, die der Provider zur Verfügung stellt, seinen Nutzern zur Verfügung stellt, alle Daten laufen dadurch und werden geprüft. Wenn sich herausstellt, dass der Nutzer verbotene Inhalte angefordert hat, dann werden diese Inhalte nicht weitergeleitet. Das kann Kinderpornografie sein, das kann Drogenhandel betreffen. Damit kann man ja auch einverstanden sein. Mhm. Das können aber auch YouTube-Videos sein, es können auch Seiten von Oppositionellen sein und es könnte zum Beispiel auch der in Russland in Teilen jedenfalls sehr populäre Messenger Telegram sein und vieles andere auch. Diese Kontrollkästen, die Provider jetzt bekommen, die bekommen sie übrigens auf Steuerzahlergeld. Da gibt es so verschiedene Schätzungen, was das kosten kann. Ja, das zahlt der Steuerzahler. So ungefähr eine halbe Milliarde Euro wird es wohl kosten, aber wir werden sehen, wie viel das genau am Ende kostet. Denn da wird ganz, ganz bestimmt wird es auch so sein, dass es ein sehr korruptes Geschäft ist. Also die Firmen, die das jetzt aufbauen, die werden auf Steuerzahlerkosten sicherlich gut dazu verdienen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, baut Russland sich da ja im Prinzip eine eigene Zensurmaschine für das Internet.
Absolut. Absolut richtig verstanden.
Da kommen natürlich sofort Gedanken an China hoch, wo es ja ziemlich ähnlich ist. Also orientiert man sich da auch so ein bisschen am Nachbarn?
Ja, China ist ein Vorbild, kann man schon sagen, aber es wird nicht hundertprozentig nachgeahmt. China hat ja die große Firewall, die große Schutzmauer um das eigene Internet herum gebaut und das schon seit Jahren und hat die ganzen Anbieter, die Softwareunternehmen längst darauf verpflichtet. Es gibt ja auch große chinesische eigene Anbieter. Mhm. Das ist in Russland zunächst mal nicht so. Es gibt auch die amerikanischen Dienste, jedenfalls die allermeisten, also Google, Facebook, Twitter und so weiter, die funktionieren ja auch alle in Russland. Deswegen geht es nicht darum, so eine ganze, also eine russische große Firewall hochzuziehen und das russische Internet so gänzlich abzukoppeln. Das wäre auch für die Unternehmen, die ja auf Datenaustausch zunächst mal angewiesen sind, auch ein großes Problem. Es wäre sehr, sehr teuer. Sondern es geht darum, gezielt Inhalte herauszufiltern und zu blockieren.
Du hast jetzt schon ein bisschen uns das russische Internet oder den russischen Teil des Internets beschrieben. Du hast gesagt, Telegram wird viel benutzt, aber auch amerikanische Netzwerke wie Facebook. Gibt es denn aber auch so spezifisch russische Netzwerke, quasi ein russisches Facebook?
Absolut, gibt es. Es gibt das sehr, und ich würde sagen, sogar noch populärer als Facebook. Es gibt V-Kontakte, Kontakte auf Russisch ausgesprochen. Das ist quasi eine Kopie von Facebook. Sieht ein bisschen anders aus, hat ein paar andere Funktionen auch und anders als bei Facebook gibt es auch keinen Algorithmus, der Bilder nackter Menschen oder sowas herausfiltert. Also es ist da sozusagen tatsächlich weniger prüde gewissermaßen als Facebook. Und der gemeine Russe sozusagen, also der
Normale,
der Normalo, Normalny Chilavek sozusagen in Russland, der benutzt eher V-Kontakte als Facebook. Und wenn wir von der älteren Generation, so 40 plus, sprechen, dann gibt es noch ein anderes Netzwerk, das heißt Adnaklassniki. Das ist sozusagen der Schulkamerad von früher. Das ist auch ein soziales Netzwerk, wird auch super viel benutzt. Und ja, wer dort ein Konto hat, ich habe aus beruflichen Gründen da auch Konten und nutze das natürlich, aber ich lasse meine eigene private Kommunikation darüber nicht laufen, denn da weiß ich, dann landen die Daten auf russischen Servern. Ich weiß auch, diese Unternehmen sind vor Jahren schon gegenüber dem Druck vom Geheimdienst FSB eingeknickt und tauschen diese Daten alle bereitwillig aus mit den russischen Geheimdiensten. Inwieweit Facebook und Twitter das tun, weiß ich nicht ganz genau. Ich setze einfach voraus, dass der Austausch da nicht ganz so flächendeckend abläuft, wie es bei den eigenen russischen Netzwerken der Fall ist.
Heißt ja im Prinzip, die Regierung versucht irgendwie alles, um einen Zugriff zu bekommen auf das, was die Bürgerinnen und Bürger im Netz veranstalten. Haben die wiederum denn irgendwie noch Möglichkeiten, das zu umgehen? Also wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf dieses souveräne Internet, komme ich da irgendwie, wenn ich einen VPN-Client benutze oder so, komme ich da raus?
Ja, das ist so. Also ich muss kurz noch zu Beginn sagen oder kurz voranschicken. Nun ist das Gesetz heute am 1. November in Kraft getreten, aber wir reden hier ja auch von Russland und das bedeutet, so richtig funktioniert es auch noch nicht ganz. Es braucht noch, also ich sage das voller Sympathie, weil das ist schon, das macht das Leben sehr, sehr spannend in ganz, ganz vielen Bereichen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön eigentlich, diese Eigenschaft. Aber es bedeutet eben auch, dass so ein Gesetz noch nicht ganz, also diese Kästen sind noch nicht aufgebaut, es ist noch nicht durchgetestet worden. Heute gab es eine Nachricht, meldet eine Tageszeitung unter Berufung auf Behördenkreise, dass das noch ungefähr ein Jahr dauert, bis es dann so richtig läuft. Also das mal vorangeschickt. Wenn es dann läuft, ja, dann soll es, so erklären mir die technischen Experten, immer noch möglich sein und helfen, VPN-Clients zum Beispiel zu nutzen. Aber die Frage ist ja, wer nutzt das? Also wer macht sich die Gedanken darüber? Das ist immer auch eine Komfortfrage und auch eine kleine Geldfrage. Denn ein guter VPN-Service kostet auch Geld. Mal Hand hoch, wer hat denn sowas auf seinem Handy? Also diejenigen, die sich dafür für interessieren. Ich habe sowas, du vielleicht auch.
Ich wüsste aber jetzt gerne, wie viele Podcast-Hörerinnen die Hand heben.
Ja, genau. Einfach mal ein Foto machen und schicken an dertag@deutschlandfunk.de. Also, ne, ich meine, die meisten kaufen ihr Handy und wenn du ein iPhone hast, dann ist da Safari drauf, dann nutzt du das irgendwie und stellst dann fest, okay, dann kriegst du halt manche Inhalte künftig nicht mehr. Ist ja schon jetzt so. Es gibt ja schon jetzt die ganz normale Möglichkeit, Seiten zu blockieren im russischen Netz. Und das sind, glaube ich, habe zuletzt geguckt, 300.000 IP-Adressen oder sowas, die ohnehin schon gesperrt sind. Aber mit diesem Sperren läufst du ja immer auch den Anbietern hinterher. Also du kannst dann die Seite spiegeln oder woanders hinlegen und so weiter. Und das soll ja alles aus Sicht des Staatsapparates effektiver werden. Ja, da brauchst du halt einen VPN-Client, musst du Geld bezahlen, musst du dir installieren, musst du wissen, wie das funktioniert. Und dann könnte es auch funktionieren, ja. Also könnte es nach wie vor, deswegen, das ist auch noch ein Unterschied zu wirklich ganz totalitären Systemen. Es ist eine Autokratie. Und zum Beispiel Nordkorea oder sowas. Und es gibt immer auch ein paar Lücken.
Gut, dann würde ich sagen, verabreden wir uns jetzt schon mal für in einem Jahr und dann können wir mal gemeinsam gucken, auf was für Seiten du aus Moskau noch zugreifen kannst.
Okay, gerne.
Gut, bis in einem Jahr.
Bis in einem Jahr.
Angst vor Rechtsextremismus. Die kennen ja all jene, die von Neonazis irgendwie als anders definiert werden, ziemlich gut. Also zum Beispiel als schwarzer Mensch oder als Mensch mit erkennbarer Migrationsgeschichte in der Familie. Wenn man da mit Neonazis zusammen in der Bahn sitzt, das ist alles andere als ein schönes Gefühl. Aber viele Menschen in Deutschland, die kennen diese Angst eben bisher überhaupt nicht. Kennen vielleicht nicht mal jemanden, der rechtsextrem ist oder dem sie das zutrauen würden. So ging es bislang auch vielen Menschen in Sülfeld in Schleswig-Holstein. Doch jetzt werden sie zum ersten Mal damit konfrontiert, dass Rechtsextreme in ihrem Dorf leben und auch aktiv auftreten, also aktiv ihre Ideologie dort teilen. Doch die Bürgerinnen und Bürger, die wehren sich. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gesellschaft eben umgehen kann mit extremen Tendenzen. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms war gestern bei so einer Art demokratischem Spaziergang des Dorfes dabei. Wir reden gleich über Widerstand, Abgrenzung und Ausgrenzung. Zunächst müssen wir aber einen Schlüsselmoment klären, den es vor einiger Zeit gab, denn die Rechtsextremen sind gewalttätig geworden.
Genau, das ist ungefähr 2 Wochen her, am 17. Oktober war das. Da sind mehrere Dorfbewohner, ich glaube es war so eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten, haben sich daran gemacht, Aufkleber im Dorf zu entfernen, weil eben in den letzten Wochen in Sülfeld überall Aufkleber aufgetaucht sind mit rechtsradikalen Parolen. Und da haben viele Leute eben natürlich das gemerkt und haben gesagt, das wollen wir nicht. So, da hat man sich eben daran gemacht, die zu entfernen. Und irgendwann, ich glaube, da waren die Leute schon fertig, man hat sich so ein bisschen zerstreut, sind dann eben 3 junge Menschen aufgetaucht. Das sind eben diese 3 jungen Menschen, die seit ja eben auch einigen Wochen in Sülfeld auftreten, wo man sagen kann, Rechtsextremisten, Neonazis. Und die haben das eben mitgekriegt, dass sie diese Aufkleber entfernt haben. Und dann kam es wohl zu einer Auseinandersetzung. Und im Zuge dessen ist dann eben einer von den drei Neonazis, ein 23-Jähriger, drauf losgegangen auf die anderen und hat mit Reizgas und einem Faustschlag eben zwei Leute verletzt, einen 56-jährigen Mann und eine 48-jährige Frau aus dem Dorf. Und das war natürlich so der Schock für die Leute, weil man gesagt hat, okay, das eine ist irgendwie Aufkleber aufkleben und doofe Parolen zu grölen, aber das andere dann wirklich konkret handgreiflich zu werden, Gewalt auszuüben, das ist dann natürlich eine ganz andere Schwelle, die überschritten wird.
Also da ist quasi zum ersten Mal tatsächlich rechtsextreme Gewalt in deren Dorf gekommen und sie haben sie am eigenen Leib zu spüren bekommen.
So würde ich sagen, genau. Also man darf jetzt auch nicht sagen, dass dieses Sülfeld irgendwie ein Dorf ist, wo es gar kein Problem gibt mit irgendwie rechten Gedanken. Gut, das haben ja auch gestern verschiedene Leute gesagt.
Hast ja eigentlich überall.
Klar gab es da schon, genau, also du hast die Leute, die irgendwie Parolen verbreiten oder die AfD wählen oder wie auch immer. Aber halt eben, ja, diesen Schockmoment, dass da Gewalt so körperlich plötzlich auftritt und dass man auch deswegen Angst hat, auf die Straße zu gehen, das ist halt eben eine ganz neue Erfahrung für die. Aber man hat sich jetzt eben sehr stark so seit vielleicht einer Woche, 10 Tagen zusammengerauft und steht halt zusammen. Und das, finde ich, ist auch wirklich das Tolle, das Beeindruckende bei Sülfeld. Es gab letztes Wochenende ein Handballspiel von den Handballerinnen vom SV Sülfeld. Und da haben die eben gesagt im Vorfeld, wir wollen irgendwie reagieren, wir wollen Zeichen setzen. Und dann haben die eben bunte Schweißbänder benutzt. Kann man natürlich erstmal sagen, ja gut, das ist ja niedlich, aber es war insofern halt was Besonderes, weil sie das angekündigt haben und es eben eine riesen Kulisse gab. Also 800 Leute kamen in die Halle. Ich glaube, normalerweise sind es so 100 oder 200. Oh. Und es gab eine Ansprache von dem Pastor Steffen Paar und der Innenminister kam auch. Also eben um zu zeigen, wir sind mehr, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Das ist das eine. Und das andere ist eben das, wo ich gestern dabei war, dieser Spaziergang, den der Sülfelder Pastor Steffen Paar organisiert hat, wo er gesagt hat, bewusst nicht eine Demo, sondern ein Spaziergang durchs Dorf und auch nicht gegen etwas, sondern für etwas. Also einfach, um zu sagen, wir sind offen, wir sind bunt und wir lassen uns vor allem die Straße nicht wegnehmen. Also wir haben keine Angst, wir wollen irgendwie im öffentlichen Raum halt einfach, da wollen wir uns ohne Angst bewegen können.
Also nicht gegen etwas heißt auch jetzt nicht konkret gegen die drei Personen.
Ja und nein. Also es ist natürlich klar, dass es eine Gegenreaktion ist gegen das Auftreten, also eine Gegenreaktion auf das Auftreten dieser drei Personen. Aber es ist natürlich ein Statement, einfach zu sagen, ja, wir wollen uns unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unsere offene Gesellschaft vor allem, die wollen wir uns halt nicht kaputt machen lassen. Und ich finde, wenn man drüber nachdenkt, das Krasse ist halt, und das sagen einem auch natürlich die meisten Leute im Gespräch, man überlegt, warte mal, das ist ein Dorf, da leben 3000 Leute, da ist ein Typ, wo man weiß, okay, der hat wahrscheinlich, der ist ein bisschen rechts und dann kommen zwei andere Leute dazu. Es ist immer noch eine kleine Gruppe, es sind drei. Und was das Auftreten von drei Leuten da eben dann doch ausmachen kann, wo man sagt, ja warte mal, das sind doch ganz kleine Unterzahl und trotzdem kommt es zu diesem krassen Unsicherheitsgefühl eben natürlich wegen dieser Gewalt hat, aber was das halt, wie diese Stimmung so plötzlich so kippen kann. Ne?
Und es gab dann ja auch bei diesem Spaziergang gestern diesen absurden Moment, dass einer von denen ja aufgetaucht ist.
Genau, das war für mich ehrlich gesagt so ein Moment fast wie in so einem Film. Also wir gingen diese lange Landstraße runter, jetzt rede ich auch schon wie in so einem Drehbuch und da liefen wirklich hunderte Meter vor mir dieser Zug, das war echt beeindruckend. Also das waren hunderte Menschen, die beim Spaziergang dabei waren und irgendwann stockten halt die Leute, beziehungsweise die Leute, mit denen ich gerade gesprochen hatte und wir guckten rüber und sahen da plötzlich, ich glaube es waren irgendwie 2 oder 3 Grad, es war schweinekalt, klirrende Kälte, diesen Typen stehen im T-Shirt und einer schwarzen Hose und hatte eben ein T-Shirt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein eisernes Kreuz drauf auf jeden Fall, wo man schon dachte, okay, ja, geht in einer bestimmten Szene wohl durch. Hatte ganz kurze Haare, so kahl geschorenen Kopf und hatte eben so einen ganz verbissenen Blick. Und ich habe dann auch ziemlich schnell eben aufgrund der Fotos erkannt, die ich davor dann halt auch gesehen hatte, gemerkt, okay, das ist der Typ tatsächlich, nicht nur einer von den drei, sondern es ist auch genau der Typ, der vor 2 Wochen eben die 2 Dorfbewohner attackiert. Und das war natürlich echt, echt krass. Das heißt, also dazu wissen, okay, da steht eigentlich der Typ, der das alles ausgelöst hat, steht den anderen Hunderten gegenüber.
Das heißt, der hat es auch am eigenen Leib mitbekommen, den Widerstand gegen seine Gedanken und auch letztlich gegen seine Taten.
Genau, und die Frage ist natürlich, ist er da zufällig längst gegangen oder wollte ein Zeichen setzen? Also es gab Leute, die haben natürlich gesagt, ja gut, der wollte provozieren, der wollte auch sagen, er lässt sich nicht einschüchtern. Ich glaube, es ist auch ein Statement, wenn du alleine da längst läufst, da drüben könnten Tausende stehen, du sagst trotzdem, ich gehe jetzt hier längs. Der Pastor Steffen Paar, der ja hier in diesem Dorf bei dieser ganzen Geschichte eben eine ganz wichtige Rolle hat, der da ja gegenhält, der hat mir auch erzählt, als dieser junge Mann eben an ihm vorbeispaziert ist, hat er halt rübergerufen, Moin Herr, also hat seinen Namen gerufen und er hätte auch zurückgegrüßt mit Moin Herr Paar. Also es gab einen kurzen Austausch, aber das war es dann auch. Das heißt aber, die haben sich zumindest beide bemerkt und man kann ja schon sagen, sind so ein bisschen Kontrahenten, um es mal ganz neutral auszudrücken.
Oder man sagt, sie können sich zumindest auf ein Mindestmaß an Menschlichkeit verständigen und grüßen sich
vielleicht
zumindest noch.
Genau.
Der Pastor, der hat aber schon auch versucht, mit diesen drei Personen ein bisschen ausführlicher in den Dialog zu kommen, oder?
Genau, also der Steffen Paar ist jemand, den habe ich ja gestern mehrfach immer auch erlebt. Das ist, würde ich sagen, so ein ganz offener Typ, der ist Ende 30, also auch wirklich ein sehr aktiver Pastor, und der sagt das halt immer wieder, der hat das auf Facebook gesagt, der sagt das auch in dem Interview. Natürlich will er mit den Leuten sprechen, aber ja, er hat halt eben auch eine klare Meinung. Mhm. Er hat mir gestern halt im Büro dann dazu Folgendes gesagt, so ein bisschen was sein Ansatz ist.
Ich gehe drauf zu. Also ich will wissen, warum ist das so? Und da geht es gar nicht so darum, Leute bekehren zu wollen. Die werden ihre Ideologie auch weiter anhängen, aber zu konfrontieren und eben nicht auszuweichen, also ein Gesicht zu zeigen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann zu gucken, ja, wohin geht da die Reise?
Also, aber das hat er jetzt mehrfach schon immer wieder betont. Ich will mit denen reden, aber es ist halt immer noch kein Gespräch zustande gekommen. Und er sagt halt andererseits aber auch, der Steffen Paar, naja, man muss auch eine klare Kante zeigen. Und dass er das auch als Pastor so ein bisschen auch wirklich für sich so als Strategie, als Ansatz entdeckt hat und gewählt hat.
Und das finde ich genau den entscheidenden Punkt, warum ich diese ganze Szenerie irgendwie so spannend finde. Ich lese gerade, wie Demokratien sterben. Und da setzen sich die beiden Autoren mit im Prinzip autoritären Bedrohungen für die Demokratie auseinander. Und die kommen zu dem Schluss, man kann diese autoritären Bedrohungen eigentlich nur stoppen, indem man sich von ihnen abgrenzt, also nicht zusammenarbeitet. Das ist ja auch auf der politischen Ebene gerade immer wieder ein Thema. Und irgendwie, als ich deine Reportage gehört habe, da habe ich das Gefühl bekommen, ja, hier passiert es tatsächlich dann im Kleinen, was dann wiederum aber auch ein Unbehagen bei mir ausgelöst hat, weil das bedeutet ja dann letztlich schon auch, dass Menschen, also konkrete Personen, abgekanzelt werden. Dann aber wieder die Wolte im Kopf, ja, das machen die Extremisten aber ja auch mit ihrem Rassismus. Mhm. Also ich finde, das ist gerade so ein Moment, wo man super schön beobachten kann, wie eine Gesellschaft einen Umgang finden kann oder es zumindest versucht.
Ja, ich finde, da steckt ganz viel drin. Also ich finde, was man bei Steffen Paar, dem Pastor in Söfeld, eben auch sehr gut sehen kann, ist, ohne dass man jetzt irgendwie total gläubig ist oder in die Kirche geht, aber was eben auch noch für eine Autorität so ein Pastor haben kann im Dorf. Ja. Also, und ich glaube, das ist dann weniger auch die Kirche an der Stelle, sondern einfach die Persönlichkeit. Also wenn da jemand so ist, der so wahrgenommen wird, der tritt mutig auf, der ist im Dorf beliebt, dann hört man vielleicht auch auf den nochmal anders. Und das finde ich auch wieder toll zu sehen, okay, in so einem Moment auf dem Dorf, was halt auch, ja, der Pastor halt noch, wie vielleicht vor 100 Jahren auch noch für eine Rolle spielen kann. Und hier wirklich mal ganz toll, ganz positiv zu sehen, der halt sagt, Leute, wir müssen was machen, wir müssen halt Farbe bekennen.
Das heißt, eine Person macht da tatsächlich auch schon den Unterschied und zieht die anderen mit.
Genau, also er sagt selber auch, natürlich ist er nicht der Einzige und er weiß jetzt auch nicht, ob ihm da jetzt irgendwie, also das ganze Lob zusteht, aber ich habe schon den Eindruck, das haben auch einfach viele gesagt oder haben so ein bisschen gesagt, so ja, der Steffen Paar, der Pastor, der geht einfach so nach vorne, der gibt ihm auch so ein bisschen sein Gesicht und es gibt ja deswegen auch Leute, eine hat mir zum Beispiel im Interview gesagt, naja, sie hat halt auch Angst, dass er damit selber halt zur Zielscheibe wird, also wirklich in den Fokus gerät und dass dann vielleicht die Neonazis irgendwann mal sagen, ja gut, dann hauen wir dem Pastor jetzt mal eine runter. Das weiß er natürlich auch, aber ja, er hat halt eben gesagt, ich fühle mich ja selber irgendwie auch betroffen und ich sage, nee, geht nicht, so können wir nicht miteinander umgehen.
Genauso wird Demokratie dann vielleicht auch im Kleinen, im Lokalen irgendwie gelebt. Vielleicht ziehen wir das Bild nochmal ein bisschen größer, weil wir haben ja heute Morgen, als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch, auch so ein bisschen zynisch gescherzt, wenn wir das jetzt irgendwie Bastian Brandau, unserem Kollegen in Dresden, erzählen würden, dass hier drei Neonazis irgendwie ein ganzes Dorf in Aufruhr versetzen. Der würde wahrscheinlich ein bisschen munter schmunzeln und sagen, ja, hey, das ist in Sachsen normal. Aber in Sülfeld ist es ja tatsächlich was Neues. Wie ist denn das insgesamt so, Schleswig-Holstein und das Thema Rechtsextremismus?
Also es ist natürlich hier oben auch ein Bundesland, wo es Rechtsextremismus gibt. Der Verfassungsschutz hat kürzlich nochmal gesagt, man schätzt, dass es ungefähr 1100 Rechtsextremisten gibt in Schleswig-Holstein, von denen ist etwa ein Drittel gewaltbereit.
Wow.
Man muss ja auch sagen, es gab, das erinnern vielleicht noch einige hier auch, Anfang der 90er Jahre, es gab den Brandanschlag in Mölln, kurz vor dem Brandanschlag in Solingen, wo ja mehrere türkischstämmige Bewohner in Mölln von Rechtsradikalen umgebracht worden sind. Es gab damals auch Anfang der 90er Jahre einen Brandanschlag auf die Synagoge in Lübeck. Vielleicht auch das nochmal ganz interessant, sich in diesen Tagen sich daran zu erinnern. Also es gab immer wieder auch Fälle, die Aufsehen wirklich erregt haben. Und trotzdem ist es natürlich, würde ich schon sagen, jetzt kein Hotspot. Und das ist halt, glaube ich, aber auch genau das erklärt, warum die Leute jetzt auch da wirklich so unter Schock stehen und warum das auch so ungewohnt ist, wenn jetzt wirklich so plötzlich der Neonazi sozusagen auf der Türschwelle oder auf der anderen gegenüberliegenden Straßenseite entlangläuft mit seinem Hund oder man sieht an der Supermarktkasse, weil man ist es einfach nicht gewohnt. Und deswegen kann man, glaube ich, schon ich glaube, deswegen ist trotzdem die Geschichte wichtig, um eben im Kleinen zu sagen, was du auch eben meintest mit dem, ja, man muss die Demokratie verteidigen, man muss auch schon früh dafür eintreten, gegen Neonazis auf die Straße gehen, weil es beginnt halt im Kleinen. Und dieses Phänomen siehst du ja hunderttausendfach in ganz Deutschland wahrscheinlich jeden Tag. Das ist jetzt auch nicht so, dass diese drei Neonazis total im luftleeren Raum agieren. Also das ist vielleicht noch ganz wichtig. Es ist tatsächlich so, dass dieser Kreis Segeberg, wo eben Sülfeld liegt, scheint so, dass da jetzt eben was aufgebaut wird. Also da hat sich halt ein bekannter Neonazi niedergelassen, Bernd T. Heißt der, der hat 1993 einen Obdachlosen zu Tode geprügelt, ist sehr gewaltbereit. Und da werden übrigens auch gesagt, dass er auch engen Kontakt gehabt haben soll, sagt die Taz zu Stefan E., also dem mutmaßlichen Mörder vom Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Und der hat sich in Segeberg niedergelassen und versucht offenbar ein rechtsextremes Netzwerk aufzubauen. Und da sind halt 10 bis 15 Neonazis drin. Wir können deswegen auch, würde ich sagen, den Bogen nach Sülfeld spannen. Also, dass man da auch sehen kann, okay, da passiert vielleicht gerade auch was an verschiedenen Punkten, also vor allem auch in Bad Segeberg in der Kreisstadt, wo die versuchen gerade Fuß zu fassen. Und deswegen ist auch irgendwie auch insgesamt das ganze Bundesland gerade ein bisschen aufgeschreckt. Und auch das Innenministerium hier aus Kiel versucht dann natürlich ganz stark jetzt den Fuß reinzukriegen und zu sagen, ja, wir haben die alle unter Beobachtung, wir müssen was machen und weist halt darauf hin, dass da gerade was passiert.
Freitag, der 1. November 2019, das war er, der Tag im Deutschlandfunk. Wir freuen uns über Post an dertag@deutschlandfunk.de und sind am Montag wieder da. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schönes Wochenende.